Der Text für die Predigt steht in der Bibel, in Gottes Wort, im Johannesevangelium, Kapitel 2, die Verse 13 bis 25. Als das jüdische Passafest näher kam, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. Auf dem Tempelgelände sah er Geldwechsler sitzen und Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften. Da machte er sich eine Peitsche aus Stricken und jagte sie alle mit den Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus. Die Münzen der Wechsler fegte er zu Boden und ihre Tische kippte er um. Den Taubenverkäufern befahl er: Schafft das weg von hier und macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich dabei an das Schriftwort: Der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Die Juden aber stellten ihn zur Rede: Mit welchem Wunderzeichen kannst du beweisen, dass du das Recht hast, so etwas zu tun? Jesus entgegnete: Zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden, und du willst das in 3 Tagen schaffen. Mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. Als er von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger an diesen Satz. Da glaubten sie den Worten der Schrift und dem, was Jesus gesagt hatte. Jesus hielt sich während des ganzen Passafestes in Jerusalem auf. Viele glaubten in dieser Zeit an ihn, weil sie die Wunder sahen, die er tat. Doch Jesus vertraute sich diesen Leuten nicht an, weil er sie alle durchschaute. Niemand musste ihm etwas über die Menschen sagen, weil er wusste, was in ihrem Innern vorging.
Herzensbeziehung, Johannes berichtet über Jesus. Und diese Berichte von und über Jesus sind eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wenn man sie emotional mitgeht und wenn man sie sich nicht irgendwie mit verschränkten Armen auf Distanz hält. Was ist das für ein Jesus, den wir in dem Text von heute kennenlernen? Tim hat letzte Woche in seiner Predigt schon angekündigt, im Text von nächster Woche ist Jesus aufbrausend und gewalttätig. Scheinbar schreckt er auch vor Sachbeschädigung nicht zurück, wenn es notwendig ist. Aber musste das sein? Und wenn ja, warum musste das sein, was er jetzt hier gemacht hat? Oder hat Jesus einfach hier in diesem Moment einen gebrauchten Tag erwischt? Und Johannes will uns auch solche Momente nicht vorenthalten, damit wir in unseren schlechten Momenten uns nicht ganz so schlecht fühlen, weil Jesus hatte ja schließlich auch schlechte Momente. Soll es eine Ermutigung für uns sein? Ich lade euch ein, mit mir zu entdecken, was dieser krasse Moment hier im Leben von Jesus mit unserem Leben zu tun hat. Der Text von heute folgt im Johannesevangelium direkt auf das erste Wunder, das Jesus getan hat, nämlich die Verwandlung von 600 Liter Wasser in Wein auf der Hochzeit zu Kana. Tim hat letzte Woche darüber gepredigt. Und jetzt heute eben dieser Moment. Eben noch der Jesus, den alle mögen, der genau das gibt, was wir brauchen, der genau das gibt, wonach wir uns sehnen. Eher still, dezent, eingeladen, fröhlich. Und jetzt der alles auf den Kopf stellt. Er die Spaßbremse als der Hochzeitsretter. Dominant, öffentlich, nicht mal eingeladen, sondern er ist ungefragt dort aufgetaucht und erschienen. Chaotisch, emotional aufgeladen, diese Situation. Wie passen diese 2 Gesichter von Jesus zusammen? Und wer diese Predigtserie von Anfang an mitverfolgt hat, der kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir am Anfang gesagt haben, Johannes verfolgt mit seinem Evangelium, mit dieser Jesus-Biografie ein bestimmtes Ziel, nämlich das Ziel, was er ganz am Ende seines Buches oder seines Berichtes aufgeschrieben hat. Da heißt es, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das ist das Ziel dieses Berichtes. Und dafür möchte ich jetzt nochmal beten, dass das passiert. Himmlischer Vater, danke für dein Wort, für deine Wahrheit. Und ich bete, dass heute passiert, was du mit deinem Wort erreichen möchtest. Dass Glauben entsteht und dass wir in Jesus, in dir, den Retter und den Messias und den Sohn Gottes erkennen, der unser Leben verändern möchte. Bitte schließ du uns jetzt dein Wort auf und sprich durch diesen Text zu uns. Amen. In seinem Text verknüpft Johannes diese beiden Ereignisse, die Hochzeit und die Tempelreinigung, mit dem kleinen Wörtchen danach. Im Vers vorher, der jetzt hier nicht mehr abgedruckt steht, danach, also nach der Hochzeit, geht Jesus mit seinen Verwandten nach Kapernaum oder Kafarnaum. Dort ist er nicht lange geblieben und dann sind sie weiter nach Jerusalem zum Passafest. Das Passafest war das größte Fest, das die Juden einmal im Jahr gefeiert haben, immer noch feiern. Es hat sie daran erinnert, wie groß Gott ist und wie sie unter Mose aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt wurden von Gott und wie sie durch ein Opfer und das Blut eines Lammes an den Türpfosten davor bewahrt wurden, zu sterben. Und dieses Fest hat sich im Laufe der Jahre zu einem Pilgerfest nach Jerusalem entwickelt, zu dem hunderttausende Menschen aus dem ganzen Reich nach Jerusalem gegangen sind, um dort zu feiern und um Gott ein Dankopfer darzubringen. Und zu diesem Ritus gehörte es, dass die Tiere, die Opfertiere, im Tempel geschlachtet wurden. Das war wichtig. Ganz kurz, was ist der Tempel? Dieses riesige Gebäude, das ist das eine. Es gibt aber auch noch eine zweite Dimension, nämlich eine geistliche Dimension dieses Tempels. Es war der Ort der Begegnung mit Gott. Dort war Gott zu finden. Hier kam quasi Himmel und Erde zusammen im Tempel. Und damit zum Beispiel Leute aus Spanien nicht ihre Opfertiere mit nach Jerusalem bringen mussten, gab es die vor Ort zu kaufen. Und um die zu kaufen, brauchte man die Jerusalemer Währung. Und dazu mussten Menschen Geld wechseln. Außerdem musste das Opfer, also finanzielles Opfer und die Tempelsteuer ebenfalls in einer einheitlichen Währung zusammengelegt werden. Und jetzt platzt Jesus hier quasi in die im Laufe der Zeit entstandenen Serviceleistungen im Tempel. Da platzt er mitten hinein. Innerhalb der Tempelanlage gab es verschiedene Abschnitte, Zonen. Und um an den eigentlichen Ort der Anbetung Gottes zu kommen, mussten alle Juden, Männer, die dorthin durften, mussten durch die Tempelanlage hindurch, und zwar durch alle Bezirke, Zonen, Abschnitte, die auch für alle anderen Menschen zugelassen waren. Den sogenannten Vorhof der Heiden, so hieß dieser große Platz. Und dieser Platz war voll mit Ständen und mit Ställen, an denen man Opfertiere kaufen konnte. Und ich habe nachgeguckt bei einem Historiker aus der damaligen Zeit, also einer außerbiblischen Quelle, Flavius Josephus, der berichtet davon, dass in einer Passawoche 255.000 Tiere verkauft und geopfert wurden. So, jetzt stellt euch diesen Viehmarkt vor. Dieses Chaos, diese Lautstärke und dieses Blut. Und das an dem Ort, wo Menschen durch Stille und durch Andacht und durch Anbetung Gott finden sollten. Und ich musste wirklich letzte Woche intensiv nachdenken, um die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Texten zu finden. Aber nachdem ich sie entdeckt hatte, dachte ich, wie konnte ich das so lange nur übersehen? Und deswegen sage ich euch jetzt schon mal meinen Kerngedanken und werde dann die nächsten Minuten nutzen, um diesen Gedanken zu entfalten und wie ich darauf gekommen bin, mit Hilfe schlauer Menschen, Lexika und Kommentaren. Und es gibt heute keine Drei-Punkte-Struktur. Es gibt nur einen Punkt. Also der Kerngedanke ist, Jesus zeigt seine Autorität, also seine Macht, indem er diese beiden Ereignisse oder durch diese beiden Ereignisse zeigt, wie er eine alte Ordnung durch sich selbst, also durch etwas viel Größeres, Schöneres, Besseres ersetzt. Jesus zeigt seine Autorität, indem er durch diese beiden Ereignisse zeigt, wie er eine alte Ordnung durch sich selbst, also etwas viel Schöneres, Größeres und Besseres ersetzt. Bei der Hochzeit, indem er das Reinigungswasser, was für die zeremoniellen Waschungen gedacht war, durch Wein ersetzt und sich selbst dann mit diesem Wein identifiziert. Reinigung kommt durch mich. Und dann hier, indem er den Tempel als Ort der Begegnung mit Gott und Zugang zu Gott durch Opfer, durch sich selbst als Ort der Begegnung mit Gott beziehungsweise Zugang und Weg zu Gott ersetzt. Jesus selbst ist Ort und Grund für die Anbetung Gottes, weil in ihm Himmel und Erde zusammengekommen sind und er das ultimative Opfer ist. Wenn die Juden damals an den kommenden Messias gedacht haben, dann haben sie einen Herrscher erwartet, der endlich mal wieder für Ordnung sorgt, der endlich mal diesen Tempel wieder von den Heiden, von den Römern befreit, endlich wieder unter uns sein. Und dann ist es kein Wunder, dass sie nichts mit dem Jesus anfangen können, der als Anwalt für die Heiden auftritt. Indem er das jüdische System in Frage und auf den Kopf stellt und scheinbar statt Ordnung totales Chaos auslöst. Er schickt die Heiden nicht weg, sondern er macht einen neuen Weg frei zu Gott. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die immer passieren, wenn Menschen Jesus, den Sohn Gottes, treffen. Auf der einen Seite erstens gibt er uns genau das, was wir brauchen und wonach wir uns sehnen, wie bei der Hochzeit. Und zweitens, auf der anderen Seite, stellt er unsere Vorstellungen von einem Jesus, wie wir ihn gerne hätten, auf den Kopf und nimmt uns diese Vorstellungen wie bei der Tempelreinigung. Diese zwei Sachen passieren immer. Im Text begegnen uns zwei Reaktionen. Berichtet ist von den Jüngern. Die verknüpfen das, was sie da erleben, mit einem Text aus dem Alten Testament. Und man hört so zwischen den Zeilen, da war doch was, wir erinnern uns an irgendwas. Irgendwie kommt uns das bekannt vor. Sie erkennen einen geistlichen Zusammenhang zwischen dem, was hier passiert und dem, was sie aus dem Alten Testament gelernt haben. Zumindest grob. Das Zweite, was passiert, die zweite Reaktion, sind die geistlichen Leiter. Die stehen auf der Matte und fragen, was erlaubst du dir eigentlich? Woher nimmst du eigentlich deine Autorität? Mit welchem Wunder kannst du uns beweisen, dass du das Recht hast, so etwas zu tun? Wie kannst du dich hier aufführen, als würde der Tempel dir gehören? Das ist interessant. Wenige Tage vorher hat Jesus dieses Mega-Wunder auf der Hochzeit getan. Sie fragen nach einem Wunder. Und sie waren Augenzeuge, gerade bei etwas, was auch an ein Wunder gleicht. Da hat ein einziger Mensch diesen Tempelvorhof in Chaos versetzt. Mit einer selbst gebastelten, spontanen Zusammenpeitsche. Und ich dachte so, was wollt ihr eigentlich noch? Was braucht ihr denn noch? Und dann dachte ich, es ist schon ein bisschen unfair, jetzt zurückzugucken und denen zu sagen, boah, ihr habt das nicht kapiert. Wir haben einfach eine ganze Menge Infos mehr, die es uns ein bisschen leichter machen, dahin zu gucken. Aber Jesus will sie gerne gedanklich noch einen Schritt weiterführen und er sagt, ich gebe euch ein Wunder. Und dann gibt er ihnen ein zweideutiges Rätsel und sagt, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Stell dir vor, in deiner Wohnung taucht plötzlich jemand auf, der komplett umräumt, einige Sachen rausschmeißt, die Tapete abmacht und du wirst wahrscheinlich sagen, hallo, Entschuldigung, wer sind Sie? Was erlauben Sie sich hier? Was soll das? Es gehört mir. Und derjenige sagt dann, Entschuldigung, ich bin hier der Hausbesitzer, ich darf das. Ich mache aus dieser Wohnung wieder das, wozu sie eigentlich gedacht war. Und so ähnlich geht Jesus hier vor im Tempel. Ihr fragt, woher ich das Recht habe, so etwas zu tun. Mir gehört dieser Tempel nicht nur, ich bin dieser Tempel. Durch mich wird sich etwas ganz Entscheidendes verändern. Was bisher nur für Juden möglich war und das auch nur mit viel Aufwand und vielen Opfern, wird jetzt durch mich für alle Menschen möglich. Ihr seht hier das Opfer, ihr seht hier den Tempel. Und wenn du jetzt denkst, hä, was redet der? Dann willkommen im Text. Das sind genau die Fragen, die die hatten. Was redet der? Und damit wir den Zusammenhang, das größere Bild ein bisschen besser verstehen, möchte ich gerne ein bisschen weiter ausholen. Erst dann wird uns die Dimension klar von dem, was Jesus hier gemacht hat. Wir gehen mal in der Geschichte ganz weit zurück bis zu den ersten Menschen, bis auf die erste Seite der Bibel. Und wir tauchen ein in paradiesische Umstände. Es herrscht eine Atmosphäre, die geprägt ist von Annahme und von Freude und von Frieden, von Vertrauen. Die Menschen hatten direkten Zugang zu Gott. Sie haben sich miteinander und mit Gott unterhalten. Nichts stand zwischen ihnen. Es gab keine Krankheit, kein Misstrauen, kein Tod, keine Unvollkommenheit. Es gab nicht mal Kompromisse, weil die brauchte es einfach nicht. Aber dann kam der Moment, in dem Menschen beschlossen haben, ihr Vertrauen auf etwas anderes zu setzen als auf Gott. Sie haben angefangen, den Sinn des Lebens woanders zu suchen. Und das hat zu Misstrauen und dann zur Trennung zwischen Gott und den Menschen geführt. Sie mussten raus aus dem Paradies und der Weg zurück zu Gott war versperrt. In der Bibel heißt es, dort steht ein Engel mit einem Schwert, einem Flammenschwert. Unter den Folgen dieser Entscheidung von damals leiden wir heute noch. Den Sinn des Lebens versuchen wir nicht bei Gott zu finden, sondern in Erfolg, in Status, in Aussehen, in Einkommen, im Elternsein, in Likes, in Überzeugungen. Und das führt zu Konflikten, zu Ärger, zu Misstrauen, zu Kriegen, zu Gewalt, zu Armut, zu Ungerechtigkeit, zu Tod ohne Ende. Und selbst wenn wir wollten, wir können nicht einfach so wieder zurück zu Gott. Aber oft wollen wir ja nicht mal. Aber in uns ist diese ungestillte Sehnsucht nach einem anderen Zustand und das zeigt uns unsere eigentliche Sehnsucht nach Gott. Stell dir noch eine Szene vor, dir ist was richtig Schlimmes passiert, was Schlimmes Unrecht erlebt. Ich mach's mal drastisch, dein Kind wurde missbraucht oder umgebracht. Und du erwartest vom deutschen Rechtssystem ein gerechtes Urteil für den Angeklagten. Nicht aus Rache, nicht aus Bitterkeit, sondern einfach, weil du dich nach Gerechtigkeit sehnst. Und während der Verhandlung fragt der Richter den Angeklagten, ob er noch was zu sagen hat. Und der sagt, ja, Sie sehen doch, dass es mir leid tut. Können wir nicht einfach sagen, das können wir nicht das Ganze einfach vergessen. Kein gerechter Richter dieser Welt wird hoffentlich auf diesen Vorschlag eingehen. Gerechtigkeit sieht anders aus. Es braucht gerechte Wiedergutmachung und das kostet etwas. Zurück zu Gott zu wollen, heißt, unter dem Schwert der Gerechtigkeit durchzumüssen und das kostet richtig was. Eigentlich unser Leben. Und ein einfaches Sorry, Gott, war nicht so gemeint, reicht nicht aus, weil Gott gerecht ist. Und so steht seit den ersten Menschen die Frage im Raum, gibt es denn keinen Weg zurück mehr zu Gott? Gibt es keine Rettung für diese Welt? Und dann hat Gott sich im Laufe der Geschichte ein Volk ausgesucht, an dem er zeigen wollte, wie ein Weg zurück zu sich aussehen kann. Gott hat sich einen Platz bei seinem Volk gewählt. Er wollte bei ihnen sein, bei ihnen wohnen. Das waren alles irgendwie Übergangslösungen. Zuerst in einem Zelt, der sogenannten Stiftshütte, bei der Wüstenwanderung. Und dann den Tempel mit diesen ganzen Gesetzen und Opfern. Und innerhalb des Tempels gab es das Allerheiligste und dort wollte Gott wohnen. Und dort durfte auch nur einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, der diensthabende Hohepriester kurz hineingehen. Dieser Raum war so heilig, dass dieser Mensch, wenn er dort hineinging, ein Seil um seinen Fuß gebunden bekommen hat, dass, falls ihm da drin etwas passiert, sie ihn rausziehen konnten. Kein anderer Mensch durfte diesen Raum in der Heiligkeit Gottes betreten. Und dieser Raum war durch einen großen, schweren Vorhang abgetrennt. Und dieser Vorhang hat die Menschen vor der Herrlichkeit Gottes, vor der Größe Gottes geschützt. Kein Mensch in diesem sündigen Zustand der Trennung von Gott würde es aushalten, in die Nähe von Gott zu kommen. Wir sind einfach zu unterschiedlich. Wir würden sofort tot umfallen. Schuldige Menschen und ein heiliger Gott passen absolut nicht zusammen. Und dieser Hohepriester durfte auch nur mit einem Blutopfer in das Allerheiligste, um zu symbolisieren, ich musste unter diesem Schwert der Gerechtigkeit hindurchgehen. Es hat etwas gekostet, nämlich ein Leben. Hier ist das Blut. Und dieses Opfer als Versuch der Wiedergutmachung galt auch wiederum nur für die Juden und nur für ein Jahr. Und dann musste man das alles wiederholen. Plus diese ganzen Opfer für die ganzen persönlichen Dinge. Immer ging es um Schuld und Wiedergutmachung. Das war alles von Gott so angeordnet. Und ich finde allein darüber nachzudenken schon total anstrengend. Das macht mich wahnsinnig. Und jetzt kommt Jesus mitten in dieses komplexe System und sagt beziehungsweise zeigt, es ist vorbei mit der Anstrengung. Ab jetzt gibt es einen neuen Weg zurück zu Gott. Ich, Jesus, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und die Menschen sagen, was, Jesus? Oh, du bist doch Handwerker. Du weißt doch selbst, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut. Und du willst es in 3 Tagen schaffen, ist doch lachhaft. Und natürlich ist das total verwirrend für diese Menschen. Die Menschen liebten Gott wirklich und sie liebten den Tempel und sie kannten gar nichts anderes. Und deswegen verstehen sie auch nicht, dass Jesus von sich spricht, wenn er sagt, diesen Tempel. Er ist der Tempel. In ihm treffen sich Himmel und Erde. Er ist der Zugang zu Gott. Sein Opfer ist das Opfer, das ein für alle Mal ausreicht. Die Anstrengung ist vorbei. Und er sagt in dem Moment, ich gebe euch das, was ihr wirklich braucht, wie bei der Hochzeit, und ich nehme euch das, was euch von meiner Anbetung, vom eigentlichen Inhalt ablenkt, wie hier bei der Tempelreinigung. Und erst im Nachhinein, das ist ein Kommentar von Johannes, im Nachhinein, nach seiner Auferstehung von den Toten, am 3. Tag, da sind diese 3 Tage, erinnern sich die Jünger an das, was Jesus hier gesagt hat. Das heißt, es hat 3 Jahre gedauert, bis sie kapiert haben, was er damit meint, wenn er sagt, ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist, woran Jesus seine Autorität oft auch deutlich zeigt? Er tut Dinge, ohne uns die Gründe dafür zu nennen. Und er darf das. Und er lässt uns manchmal im Unklaren, über lange Zeit. Und unser Glaube, die Frage, wie viel Autorität wir Jesus wirklich zugestehen, zeigt sich oft gerade in den Momenten, wenn Dinge passieren, die wir uns nicht erklären können. Dinge, die wir nicht verstehen. Vertrauen wir ihm dann auch noch? Oder passt das dann nicht mehr zu dem Jesus aus unserer Vorstellung? Glaubst du an ihn, wenn du Wunder siehst? Oder glaubst du an ihn, weil du Wunder erlebst? Oder glaubst du an ihn, weil er das größte Wunder ist, das jemals passiert ist? Falls du Jesus nur vertraust, solange er nicht stört oder tut, was du dir wünschst, sollten uns die letzten 3 Verse dieses Textes eine Warnung sein. Jesus durchschaut das nämlich und sagt, das ist kein echter Glaube. Viele glaubten in dieser Zeit an ihn, weil sie die Wunder sahen, die er tat. Doch Jesus vertraute sich diesen Leuten nicht an, weil er sie alle durchschaute. Niemand musste ihm etwas über die Menschen sagen, weil er wusste, was in ihrem Innern vorgeht. Das ist auch ein Ausdruck der Autorität von Jesus. Er weiß, was in unserem Innern vorgeht. Und ich möchte jetzt die letzten Minuten noch versuchen, einige konkrete und hilfreiche Anwendungen für unser Leben aus diesem Text zu finden. Und ich fange bei mir persönlich an. Als ich aus diesem Text herausgeschält hatte letzte Woche, Mittwoch, wie Jesus hier anprangert, dass religiöse Beschäftigung von Gebet und von Anbetung ablenken kann, da wusste ich, dass ich gemeint bin. Und ich habe mir die Frage gestellt, was findet Jesus eigentlich vor, wenn er zu mir kommt? Wie würde er reagieren? Was würde er umstoßen? Was würde er raustreiben wollen? Warum vergesse oder warum vernachlässige ich so oft vor lauter Aufgaben, Optimierung, Projekten, Treffen, Aktivitäten, Lärm, noch mehr Treffen? Warum vergesse und vernachlässige ich so oft in dieser Zeit das Gebet? Das Eigentliche. Die Begegnung mit Gott. Ich kann mich so sehr für Gott beschäftigen, dass ich vergesse, mit ihm zu sein. Und ich habe am Mittwoch die Vorbereitungen zur Seite gelegt und ich habe mich in meinem Büro hingekniet und habe Jesus für dieses Opfer gedankt. Das ausreicht. Ich habe keine Strafe zu befürchten. Obwohl ich es verdient habe, aber Jesus hat meine Strafe schon bekommen. Obwohl Jesus einiges vorfindet in meinem Leben, was ihm nicht gefällt, reicht sein Opfer dafür aus. Und ich will ihm zugestehen, dass er Dinge umstößt und mir nimmt, die mich von ihm ablenken. Alle Aktivitäten für Gott nützen gar nichts, wenn sie geistlich leer sind, wenn die Motivation dafür nicht ein von ihm verändertes Herz ist. Und Leute, ich musste Buße tun und umkehren. Und ich war dankbar, dass ich dafür nicht nach Jerusalem pilgern musste, um irgendein Tier zu schlachten oder sonst wohin gehen musste, sondern dass ich wusste, dafür ist Jesus zu mir gekommen. Und dafür hat er sich für mich geopfert. Und dann habe ich weitergedacht. Ich leite eine Kirche mit anderen zusammen. Wie ist das eigentlich bei uns als Kirche? Was findet Jesus vor, wenn er uns anschaut? Geblöke oder Gebete? Menschen, die viele Opfer bringen, die regelmäßig kommen, die spenden, die sich einbringen, aber deren Herz nicht verändert ist? Menschen, denen es schwerfällt, anderen zu vergeben, weil sie selbst noch nicht so richtig tief verstanden haben, wie viel ihnen vergeben ist, würde Jesus die Peitsche rausholen, um uns auf unsere Oberflächlichkeit hinzuweisen, oder würde er sich über unsere Anbetung freuen, weil er sich im Zentrum von all diesen Aktivitäten wiederfinden würde? Erfahren Menschen bei uns, dass sie einen Retter nötig haben und dass es Rettung gibt? Immer wieder neu können sie bei uns den Retter kennenlernen. Beides ist Teil der guten Nachricht. Der Vorhang, der Gott von uns Menschen getrennt hat, ist in dem Moment zerrissen, als Jesus gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht. Der Weg ist frei. Und das war der Moment, in dem Himmel und Erde sich wirklich berührt haben. Am Schnittpunkt vom Kreuz. Und die Tür zur Ewigkeit aufgegangen ist. Sehen andere Menschen an meinem, an unserem, an deinem Leben, dass unsere Sehnsucht nach Veränderung durch Jesus erfüllt und der Weg zu Gott frei ist, weil er für uns durch dieses Schwert durchgegangen ist? Merkt man das an unserer Zufriedenheit, weil wir mit Jesus alles haben, was wir brauchen? Merkt man das daran, dass wir uns weniger Sorgen machen, weil Gott sagt, ich sorge für euch? Merkt man das daran, dass wir immer geduldiger und großzügiger miteinander umgehen, weil wir immer tiefer verstehen, dass Gott nicht einfach über unsere Fehler hinwegsieht, sondern großzügig und gerne dafür bezahlt hat? Merkt man das an deinen Prioritäten? Wenn ich mich selbst mal wieder nicht leiden kann, versuche ich das ganz oft durch Aktivismus zu überspielen, statt mich in aller Ruhe daran zu erinnern, dass ich in aller Unvollkommenheit ein geliebtes Kind Gottes bin. Was für eine gute Nachricht. Wo gibt es diese Wahrheit noch kostenlos? Sie hat was gekostet. für uns kostenlos. Leute, das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Das schaffen wir nicht aus eigener Anstrengung. Das schaffen wir auch nicht mit viel Disziplin. Auch nicht mit vielen Opfern. Jesus will uns nicht ein bisschen netter, ein bisschen geduldiger, ein bisschen freundlicher, ein bisschen anständiger machen, sondern er will mit seinem perfekten Leben durch den Heiligen Geist in uns komplett auf uns abfärben. Wir sind oder wir können werden durch Jesus eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und dann sind wir wieder beim paradiesischen Zustand. Und da schließt sich der Kreis. Merkt das jemand, dass wir das sind? Oder sind wir zu beschäftigt, um so zu sein, wie wir eigentlich wären? Jesus ist nicht für uns gestorben, damit wir uns für ihn beschäftigen, sondern um bei ihm zu sein. Und er reagiert ziemlich emotional, wenn er unsere leeren Opfer sieht und denkt, es ist doch schon alles geopfert. Ich habe doch schon alles getan. Reicht euch das nicht? Ich reiche aus. Durch mich nimmt Gott fehlbare Menschen an. Damit haben wir Grund zur Anbetung und das machen wir jetzt gleich. Ihn anbeten, dafür. Jesus möchte nicht nur bei uns zu Gast sein, wie auf der Hochzeit, sondern er will gerne Autorität über unser Leben haben. Und das ist das Beste, was einem Leben passieren kann. Er will ins Zentrum und von dort aus alle Situationen unseres Lebens verändern. Manchmal nimmt er uns da etwas, was uns lieb ist, aber er gibt uns dafür immer etwas viel Größeres, Besseres und Schöneres, nämlich sich selbst. Und deswegen die Frage zum Nachdenken: Was findet Jesus bei dir vor?